Heiko hat sehr, sehr oft betont in seiner Predigt, wie wichtig es ist, Jesus zu ehren. Und ich würde mir sehr wünschen, wenn jeder von uns, auch vielleicht Menschen, die heute Morgen das zum allerersten Mal hören, dass sich jeder Gedanken macht und sich Mühe gibt, sich zu erklären oder rauszufinden, was heißt Jesus ehren. Es ist viel mehr als zu sagen, Jesus, ich ehre dich. Jesus und Gott die Ehre zu geben, eine Kultur der Anbetung zu leben, hat mit unseren Taten zu tun, hat mit unserem Lebenswandel zu tun. Das ist die einzige Interpretation. Wenn wir Gott loben mit unseren Liedern, mit unseren Worten, wenn wir ihn preisen, da freut sich der Herr da. Er freut sich. Er genießt es, wenn seine Kinder, sein Volk, wenn sie ihn loben und preisen. Aber das ist noch nicht alles. Das ist nicht alles. Wie wichtig es ist, dass wir mit unserer Lebensführung, mit unserem Verhalten, mit dem Licht unserer Persönlichkeit den widerspiegeln, den wir ehren. Das ist so wichtig. Und deswegen brauchen wir auch immer wieder das, die Berührung mit dem Fundament. Mit dem Fundament der Kultur der Ehre, der Kultur der Anbetung, der Kultur der Exzellenz. Das Fundament ist eine Kultur des Glaubens. Es ist eine Kultur des Glaubens. Das ist unser Glaubensleben. Und jeder von uns wünscht sich doch, dass wir im Glauben wachsen. Zumindest spreche ich hier von den Gläubigen. Es kann passieren, dass in diesem Gottesdienst am Ende dieser Predigt irgendjemand, der nicht gläubig ist, zum Glauben findet. Was bedeutet es, zum Glauben zu finden? Das heißt nichts anderes, als zu Gott zu finden. Gott zu erleben, Gott zu erfahren. Und es geschieht durch ein Wunder. Du besuchst eine Kirche, du besuchst einen Gottesdienst und gehst raus und da ist eine Instanz plötzlich in dir, das dich glücklich macht. Und zwar diese Instanz des Glaubens. Und die ganze wir als Kinder Gottes, als Gläubige, als Christen sind immer wieder herausgefordert, im Glauben Schritte zu machen, nicht stehen zu bleiben, im Glauben uns also zu wachsen, uns zu entwickeln, die Tiefen der Erfahrungen, die geschehen im Glauben an Gott, für unser Alltag, für unser Leben, für unsere Familie, dass wir in diese Sphären hineinkommen, dass wir nicht Beobachter bleiben und Bewunderer bleiben oder bewundern, andere bewundern, wie sie ihre Glaubensschritte und ihre Glaubenserlebnisse erfahren, sondern dass du vom Bewunderer zum den wirst, der das erlebt, der das erfährt und der das multiplizieren kann. Die Alive Church soll eine Kirche sein, wo die Kultur des Glaubens vorhanden ist. Ein Haus, wo man Glauben findet. Wie einst Jesus gesagt hat, ich habe in dieser Person noch nie so einen großen Glauben gefunden wie in dieser Person oder in dieser Stadt oder in diesem Ort. Und es soll von der Alive Church so auch sein, dass großer Glaube vorhanden ist. Eine Kirche, die in der Brut des Glaubens vorangeht. Und das ist sehr wichtig. Runtergebrochen an unseren täglichen Herausforderungen. Ein Christ lebt von der Kultur des Glaubens. Was bedeutet Christ zu sein? Da will ich 2 Minuten verlieren. Christ sein bedeutet ein neuer Mensch sein. Schließlich bezeugen wir in der Taufe, dass wir zu neuen Menschen geworden sind. Das Alte ist vergangen. Christ sein bedeutet, man wird nicht als Christ geboren. Der kleine Zion, den wir gerade gesegnet haben, unser Enkelsohn, ist nicht als Christ geboren. Kein Mensch wird als Christ geboren. Ein Nachfolger Jesu, so versteht sich ein Christ, ein Glaubender, ein Gläubiger, der wird es durch eine persönliche Entscheidung. Und diese persönliche Entscheidung, die mit Erkenntnis zu tun hat, führt uns zu einem neuen Leben. Es geht nicht um ein verbessertes Leben zu haben. Es geht nicht so einigermaßen eingerichtet zu sein. So wie in einem Wohnzimmer. Oder hingerichtet zu sein. Komm, lass uns was vorbereiten, was irgendwie nach etwas aussieht. Das können wir nicht. Wir sind keine Kirche, die Christen produziert. Und auch nicht angerichtet zu sein, dass es so appetitlich aussieht. Unser Teil als Kirche gibt sich schon eine Mühe, dass Menschen Lust haben auf Gottesdienst, Lust haben auf Kirche. Gestern bin ich noch gefragt worden, warum nennt ihr euch Kirche? Weil wir eine Kirche sind. Aber ihr seid doch anders als die normale Kirche. Ja, dann sind wir eben eine unnormale Kirche. Aber wir sind eine Kirche. Der Herr in diesem Haus ist Jesus Christus. Und unser Glaube ist auf das Fundament der Heiligen Schrift. Wir glauben an Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir bekennen das Glaubensbekenntnis wie die normale Kirche. Aber wir geben uns Mühe, etwas anzurichten, dass es appetitlich aussieht. Wir geben uns Mühe, dass Menschen sich hier drinnen wohlfühlen. Dass sie nicht zurückgebeamt werden im Mittelalter. Sondern wir versuchen, eine Kultur zu leben, wo wir am Puls der Zeit leben als eine Kirche, die am Puls der Zeit auch lebt. Eine Sprache sprechen, die man noch verständlich ist. Und wir haben etwas, was ein Wert ist, was wir uns nicht wegnehmen lassen wollen. Und zwar das eine Wert, es ist alles möglich mit Gott. Gott ist nichts unmöglich. Wenn vielleicht du heute beobachtet hast, was schreiben die denn auf dieser Leinwand? Dass Krebsgeschwür verschwinden soll. Dass Heilungen geschehen sollen. An was glauben denn diese Menschen? Wir glauben, dass Gott nichts unmöglich ist. Ihm ist alles möglich. Und diese Kultur des Glaubens, der Allmacht Gottes, das ist das, was Menschen erfahren. Nicht durch das, was wir wie wir es anrichten, wie wir es vorbereiten, sondern wenn man Glauben schenkt an dieser Botschaft, die ich heute predige, auf Grundlage des Wortes Gottes und du das in deinem Herzen aufnimmst und dein Leben da prüfst an dieser Stelle und sagst, Gott, erbarme dich meiner, offenbare dich in meinem Leben. Und dann geschieht dieses Wunder. Wir predigen nicht, dass wir irgendwie besser erzogen werden oder Umerziehung. Unsere Predigt ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur, ein neuer Mensch. Und das ist das Wunder, was geschehen soll. Das ist das Wunder, was ich mir für jeden Menschen wünsche, der sagt, wie werde ich das Alte los? Es gibt einen Weg, und zwar die Erfahrung des neuen Lebens. Wir empfangen ein neues Leben. Seit Christen denken können, gibt es immer ein Gebet. Und hört mal, die älteste Bitte der Christenheit, die finden wir in Lukas Kapitel 17, die Verse 5 und 6. Und die Aposteln, also wir sprechen nicht hier von einfachen Menschen, die gerade so ein paar Erfahrungen mit Jesus gemacht haben. Sondern die Aposteln, die Ausgesandten, die mit Jesus sprachen, die mit Jesus aßen, die Zeitzeugen waren, die Jesus gesehen haben. sprachen zum Herrn, mehre uns den Glauben. Das ist die älteste Bitte der Christenheit. Dieses Gebet, mehre mein Glauben. Gott, stärke mein Glauben. Mach mein Glaube groß. Das ist etwas, seit es Christen gibt, gibt es diese Bitte. Und ich bin mir sicher, dass jeder von uns hier das auch immer wieder betet. Interessant ist hier, wie Jesus antwortet und heißt, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzle dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Man spricht hier jetzt, oder wie verstehen wir diese Antwort von Jesus? Ich verstehe sie nicht anders als, das Wenige ist schon genug. Das Wenige ist schon genug. Wenn heute Morgen es dieser Predigt gelingen würde, dich von diesem falschen Druck zu erlösen, dass du einen großen Glauben haben musst, dass du, wenn du dich messen tust, dich immer fehlend siehst, dass dir etwas fehlt. Wenn du da diesen Druck, diesen falschen Druck los wirst, dann wirst du die Dimension und die Freude und die Kraft Gottes in dein Leben erleben. Jesus antwortet auf das Gebet, Herr, mehre meinen Glauben. Er antwortet dir zurück, was du hast, ist genug. Was du hast, Alive Church, ist genug. Was du hast, Graziano, ist genug. Hier spricht Jesus von, wenn in der heutigen Zeit würde er etwas vergleichen. Also ein Senfkorn ist der kleinste Korn, der kleinste Samen, den damals die Juden kannten. Er sprach ja in ihrer Sprache. Heute würde Jesus sagen, keine Ahnung, wenn dein Glaube so groß wäre wie eine Mücke, so würdest du einen Elefanten sagen, ja, gehe und bewege dich in meinem Wohnzimmer. Jesus würde vielleicht ein kleines Haus mit einem Wolkenkratzer vergleichen. Übrigens, das ist etwas, was Jesus nie getan hat. Jesus hat noch nie einen Berg versetzt. Habt ihr darüber nachgedacht? Das ist etwas, was er nie getan hat. Wir finden das nicht in seinen Wundertaten. Deswegen geht es doch nicht darum. Es geht nicht darum, dass wir uns verkrampfen, dass wir diesen Berge versetzen, glauben, unbedingt haben müssen. Es geht nicht um Berge zu versetzen. Es geht nicht um Elefanten zu transportieren. Es geht darum, traust du Gott zu, dass er alles machen kann? Darum geht es. Und wenn du es Gott zutraust, dann hast du etwas, was genug ist. Es ist genug. Egal, wie groß dein Glaube ist. Natürlich wachsen wir im Glauben. Aber was heißt es, im Glauben zu wachsen? Das kann doch nur bedeuten, im Vertrauen auf Gott zu wachsen. Und das ist wichtig, dass du es kapierst. Du sollst nicht um mehr Glauben kämpfen, sondern du sollst vertrauen, du sollst lernen, Gott mehr zu vertrauen und Gott mehr zuzutrauen. Das ist sehr wichtig. Und Gott kann Unmögliches tun. Er kann es. Und der Vergleich, den wir hier finden, ist keine Herausforderung. Siehe zu, dass du jetzt es schaffst, Berge zu versetzen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass Jesus sagt, was du hast, ist genug. Und wenn du mit dem, was du hast, Gott alles zutraust, dann wird Gott dir Gnade schenken. Dann wird er das tun, was dir am besten dient. Auch wenn es aussieht, dass ein Berg, ein Problem, eine Herausforderung plötzlich weggenommen wird. Aber nicht du hast es vollbracht, sondern Gott hat es getan. Und deswegen ist es wichtig, dass wir genau an diesem Punkt uns herausfordern lassen, auch heute Morgen. Ich würde so gerne mir wünschen, dass wir heute Morgen eine Gebetszeit haben, wo du kommst und mit einem anderen eins wirst und deine Glaubensherausforderung mit Namen nennst. Du darfst zu Gott heute kommen und ihm sagen, was du ihm zutraust. Du kannst Gott mit deiner Lebenssituation, dein Problem, deine Lebens, wo du gerade stehst, was dich gerade herausfordert, ein Wunder, was du brauchst, du kannst es sagen und wir werden eins werden und wir vertrauen Gott, dass er das schenkt. Aber Gott ist es, der das schenkt. Es geht um eine Beziehung mit Gott. Darum geht es. Es geht nicht um eine Sache, um einen Zustand, sondern es geht um unser tiefes Vertrauen auf Gott, um die Beziehung, um dieses tägliche Miteinander. Es geht um ein Leben zu leben, das Gott an erste Stelle bringt, dass wir zuerst hören, was er sagt, dass wir sein Wort lieben und dass wir die Abhängigkeit von Gott lieben. Und das ist etwas, was nicht in unserer Natur liegt. Aber in der Natur des neuen Menschen ist, wenn es heißt, Gott, ich will wachsen in Vertrauen zu dir. Das heißt auch gleichzeitig, mach mich mehr abhängig von dir. Mehr abhängig von dir. Und da ist die Bereitschaft, wer das betet, abhängig von Gott zu sein, muss für sich selbst zurücktreten. Du musst weniger auf dich vertrauen und mehr auf Gott vertrauen. Es sind Momente der Unsicherheit. Es sind Momente, wo du meinst, wie ist der nächste Schritt? Aber Gott macht sich, oder er macht alles daran, wenn du das willst, dass du von ihm abhängig bleibst. Das ist so wichtig. Ihr Lieben, wir rutschen sehr schnell auf unsere eigene Kraft zu vertrauen. Wir rutschen sehr schnell auf unser Können zu vertrauen. Auf, ja, es heißt ja, Gott hilft dir, aber hilft dir selbst. Das ist alles richtig, aber wenn die Akzente falsch sind. Es gibt Momente, wo du nichts mehr tun kannst. Das ist wie bei einer Grippe. Weißt du, wenn dich das so richtig, diese Viren befallen, ist die größte Kraft dein eigenes Abwehrmechanismus. Und da heißt es, Ruhephasen zu haben. Ich habe das jetzt selbst erlebt. Das entspricht überhaupt nicht meiner Natur. Aber ich weiß, was es bedeutet. Und wenn der Körper dann so schaltet, du brauchst eine Ruhephase. Und ich spreche heute auch Menschen hier an. Du bist innerlich aufgewühlt. Du hast Angst, du bist im Stress, innerlich. Komm zur Ruhe. Gib dich in den Händen Gottes mit den Fragen deines Lebens. Und ich höre, wie der Geist Gottes mir sagt, dass es einige von uns heute Morgen, sie werden Befreiung erleben von Panikzuständen. Panikzustände, das merkt vielleicht der neben dir ist, der mit dir lebt, das merken die vielleicht die Menschen nicht. Aber innerlich eine Panik zu haben, wie wird es bei der und der Frage meines Lebens? Die Fragen kennst du. Aber komm einfach. Ich möchte, dass wir auch diesen Bibelstelle lesen, Matthäus 19, Vers 26. Meditieren wir diese Bibelstelle. Matthäus 19, 26. Bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich predige gerade vor deiner eigenen Kanzel, vor der Kanzel deines Herzens. Und du weißt, von was die Rede in diesem Augenblick ist. Du kennst deine Panikzustände. Du kennst deine Angst. Gott sagt, mir ist nichts unmöglich. Und wer sagt, Gott, komm, stärke meinen Glauben, dass ich es möglich machen kann, dass ich es schaffen kann. Das ist zwar gut gemeint, aber das lenkt vom Eigentlichen ab. Dein Gottvertrauen muss größer werden. Und ich sage dir etwas, wer Gott vertraut, fragt nicht, wie Gott handelt, sondern ist dankbar, dass Gott handelt. Nicht wie, nicht immer so, wie wir es wollen. Gott hat viele Möglichkeiten. Und das ist sehr wichtig. Proklamiere kühn, was das Wort Gottes auch sagt. Das Wort Gottes spricht von Gewissheit. Du hast keinen Grund zu zweifeln. Übrigens, die Zweifler sind auch Gläubige, aber sie haben einen pervertierten Glauben. Die Zweifler sind Gläubige ohne Gewissheit. Ohne Gewissheit. Und ich tausche heute Morgen in dieser Predigt mit dir Panik gegen Gewissheit. Panik gegen Gewissheit. Werde deine Panik, deine Angst los. Deine Zweifel werde sie los. Zweifler sind Gläubige, aber ohne Gewissheit. Sondern, weil sie sagen ja oder nein. Der Zweifler sagt ja oder nein. Aber Gott sagt ja zu dir. Er sagt ja. Und deswegen konditioniere nicht Gott oder stell ihm keine Bedingungen. Weißt du, es gibt so auch einige, die sagen, naja, Gott, wenn du das und das machst, dann bin ich bereit, das und das zu tun. Kennt ihr das? Wenn du das und das machst, dann bin ich bereit. Ob es bei Finanzen ist, wenn du mich erst mich segnest finanziell, dann werde ich treu und gebe meinen Zehnten. Du hast einfach durch dein Ich, die Sache umgedreht. Wenn Pastor Heiko uns predigt, ehrt Gott als allererstes, zeige mir Gottes Ehre ohne Gehorsam. Ohne Gehorsam. Und deswegen, sieh zu, dass du Gott keine Bedingungen stellst. Ja, erst wenn du meine Probleme löst und meine Depressionen heilst und all das, dann kann ich mehr Zeit investieren. Erst wenn du mir eine Arbeitsstelle findest, dann kann ich auch mehr Zeit investieren für dein Reich und für die Church und so weiter. Das ist umgedreht, ihr Lieben. Suche zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die Reihenfolge. Und alles andere wird euch hinzugetan. Alles andere kommt. Deswegen lebe in Gewissheit. Und um Gottes Willen, nimm den Glauben die Taten nicht weg. Wenn du sagst, Herr, mehre meinen Glauben, dann betest du gleichzeitig, dass deine Glaubenstaten vermehrt werden. Der Glaube ohne die Taten, ihr Lieben, ist dreibuchstäblich, hat drei Buchstaben. Wisst ihr welche? tot. Glaube ohne Taten ist tot. Nimm den Glauben, nicht die Taten weg. Und wenn wir da lesen, bei Gott sind alle Dinge möglich, dann lebe mit diesem Lebensstil. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und Gott liebt mich. Das ist das Vertrauen. Das ist unsere Beziehung. Er liebt mich. Und deswegen weiche ich nicht zurück. Deswegen zweifle ich nicht. Und deswegen ehre ich ihn durch mein Gehorsam. Es ist so wichtig. Ich ehre ihn mit meinem Gehorsam. Das ist die größte Ehre, die du Jesus und den Vater, dem Heiligen Geist, schenken kannst. Glaube und Gehorsam gehen Hand in Hand. Glaube und Gehorsam, GG, ja? Wie Graziano Ganji. Glaube und Gehorsam gehen Hand in Hand. Und deswegen nimm den Glauben nicht die Taten weg. Nimm den Glauben nicht das Wort Gottes weg. Sonst ist es ohne Inhalt. Das Wort des Herrn. Und das Wort des Herrn, das ist das Leben, was wir in Jesus sehen. Wie er lebte, so leben wir auch, ihr Lieben. Und mich betrübt es, wenn wir im Vaterunser beten, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, wenn du Vergebung von Gott brauchst, musst du bereit sein zu vergeben. Herr, schenke uns deine Liebe. Liebe uns bedingungslos. Woher weißt du, dass du von diesem Auftrag entbunden bist? Wie Gott dich bedingungslos liebt, sollst du Menschen bedingungslos lieben. Glaubt ihr, das ist nur mit Vergebung? Übrigens, der Vers, mehre uns den Glauben. Wisst ihr, wenn die Apostel, wann die das gesagt haben? Als Jesus gesagt hat, wenn einer gegen dich sündigt, auch 7-mal am Tag, die gleiche Person gegen dich, musst du bereit sein zu vergeben. Könnt ihr jetzt verstehen, warum dann die Apostel sagen, oh Herr, mehre uns den Glauben. Oh Herr, ich kann es nicht. Das Wenige genügt. Wenn du dir klar machst, wie oft dir Gott vergeben hat, dann wird es dir gelingen, immer wieder zu vergeben. Mach es dir bewusst. Und Menschen, die hart sind im Vergeben, sie haben vergessen, was Gott dir vieles schon vergeben hat. Du hast es vergessen. Aber wenn du es dir klar machst. Und deswegen wollen wir das echt ganz praktisch tun heute Morgen. Mir geht es darum, dass eine Intimität mit Gott gelebt wird. Ich bitte uns, dass wir jetzt beten, dass wir gemeinsam beten. Wir können dazu aufstehen. Du bist nicht entbunden, Menschen bedingungslos zu lieben, wie Gott dich liebt. Menschen barmherzig zu sein, wie Gott mit dir barmherzig ist. Was glaubst du, wie du Jesus ehren kannst? Wie? Indem du das Gleiche, was du von Gott empfängst, auch leben kannst. Und das ist der praktische Glaube. Gott hat alles für dich getan. Er hat für dich immer Zeit. Wie sieht es mit deinem Leben aus? Teilst du deine Zeit für Gott, deine Zeit mit Menschen?